Bei der Vorbereitung auf diese Predigt fiel mir eine Geschichte ein. Sie spielt aus dem Leben des Malers und Bildhauers Michelangelo. Dieser Michelangelo, vielleicht einer der größten Künstler der Renaissance, war in seiner Ausbildung einmal beauftragt worden von seinem Lehrmeister, eine Statue aus einem riesigen Marmorblock herauszuarbeiten. Und es war dem Lehrmeister und auch vielen anderen bereits schon früh klar, dass dieser Mann, Michelangelo, über ein besonderes Talent und eine besondere Gabe verfügt. Okay, wir machen einfach weiter. Hier sollte ich jetzt eigentlich, genau. Ja, wir sehen hinter uns eine Statue, vielleicht sogar die bekannteste von Michelangelo, der sogenannte David. Es ist ein Motiv des biblischen Königs David. Und so macht sich unser junger Michelangelo ans Werk. Und irgendwann, als das Werk schon fast fertig war, kommt der Lehrmeister dazu, schaut sich das Werk von allen Seiten an und ruft Michelangelo, der gerade auf einer Leiter steht, zu sich. Michelangelo lässt die Arbeit ruhen, kommt von der Leiter runter und geht auf seinen Lehrmeister zu, in der Erwartung eines weiteren Lobes für seine großartige Arbeit. Doch der Lehrmeister nimmt einen Riesenhammer und trümmert und zertrümmert das Kunstwerk in viele Teile. Michelangelo stockt der Atem, er kann es kaum fassen, was da passiert. Aber irgendwann, als er wieder Luft kriegt, fragt er den Lehrmeister, was das eigentlich soll. Der Lehrmeister antwortet: Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Begabung und Beauftragung reicht nicht. Was ein Kunstwerk besonders macht und einen Auftrag wichtig, das ist Hingabe oder Leidenschaft. Und darum soll es heute gehen. Und so lautet das Thema der heutigen Predigt: Leidenschaft, die Leidenschaft. Und Gott schafft neue Perspektiven. Hören wir dazu den Text, der Predigt zugrunde liegt. Ich lese aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan, auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter mögen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elia? Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, dem Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein den Übriggebliebenen, nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vom Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief, was willst du hier, Elia? Er antwortete, mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete ihm, geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hazael zum König über Aram. Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben und Elisha, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. So wird es geschehen. Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisha töten. Ich werde in Israel 7000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Unser Text steht im ersten Buch der Könige und spielt Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christi. Das jüdische Volk ist geteilt in ein größeres Nordreich Israel und in ein kleineres Südreich Juda. Unser Text spielt in beiden Reichen. Elia, wahrscheinlich ein Bauernsohn, stammt aus dem östlichen Teil des Nordreiches Israel und war berufen zum Propheten. Er sollte die Menschen zu Gott zurückführen. Seine prophetische Deutung der Zukunft waren vor allem Aussagen gegen das Nordreich Israel und gegen Ahab, König Ahab, der von seiner Frau Isebel zum Baalskult verführt wurde. Elia kündigt deshalb dem Ahab eine 3,5-jährige Trockenheit als Strafe Gottes an. Aber auch im Neuen Testament taucht Elia auf. Wir denken an die Geschichte dreier Jünger, die mit Jesu auf dem Berg der Verklärung waren. Und wie Petrus fragt, soll ich je eine Hütte bauen für dich, Jesus, für Mose und Elia? Insgesamt wird im Neuen Testament häufiger Bezug auf Elia und dessen Wirken genommen. Elia, einer der ganz großen Männer Gottes. Die Geschichte, die wir aber heute hören, zeigt den Propheten in einem ganz anderen Bild. Elia befindet sich am Anfang unseres Textes vor dem Königshaus, vor Ahab und Isebel, nicht körperlich anwesend, sondern in der Abhängigkeit von diesen Machthabern. Denn Elia soll getötet werden, da er die Baalspriester zuvor töten ließ. Er hatte auf dem Berg Karmel in einer Art Wettstreit die Baalspriester aufgefordert, ihrem König, ihrem Gott Baal, ein Feueropfer, ein Opferstier darzubringen. Das misslang den Baalspriestern trotz aller Anstrengungen. Dann war Elia an der Reihe. Er rief zum allmächtigen Gott, zu Jahwe, und Gott ließ ein Feuer vom Himmel fallen, das den Opferstier und alles drumherum verzehrte. Uns muss die Tötung der Baalspriester befremdlich sein. Aber Gott lässt nicht zu, dass das Heilige, die Heiligen, dem Untergang preisgegeben werden. Nur so erklärt sich das für uns heute unverständliche Ereignis. Kommen wir zurück zu Elia. Was macht Elia angesichts des Todesurteils? Er flieht in das Südreich Juda, wo ihm keine Verfolgung droht. Er flieht, denn er fürchtet sich vor dem Königshaus mehr als vor dem Herrn der Welt. Aber er flieht genau genommen noch weiter. Und das ist sein eigentliches Problem. Denn er flieht nicht nur rein örtlich, sondern er flieht auch vor Gott. Elia hatte vorher so Großes gewirkt. Wo er auftrat, handelte Gott durch ihn in Zeichen und Wundern. Wir denken an das Brotwunder, das Gott durch den Propheten bei einer Witwe in Sarepta geschehen ließ. Oder auch an die Auferweckung eben dieses Sohnes der Witwe. Und direkt vor unserem Text kündigt Elia nach 3,5 Jahren Trockenheit den lang ersehnten Regen an, der dann auch eintrifft. Aber die gefährlichsten Zeiten im Leben eines Gläubigen sind meist die Zeiten nach großen geistlichen Durchbrüchen. Man gibt sich dem Siegesgefühl hin und ist der Meinung, dass es immer so weitergehen kann, von Sieg zu Sieg, denn man lebt anscheinend nur aus der Kraft Gottes, der kein Ende gesetzt ist. Oder lebt man doch aus eigener Kraft, die begrenzt ist? Und so holt einen die Wirklichkeit umso mehr ein. Dem Hochgefühl, von Gott gebraucht zu werden, erfolgt die bittere Erkenntnis, es ist gar nicht die Kraft Gottes, die mich gerade trägt, sondern meine eigene begrenzte Kraft. Elia, ein Macher, einer, der bisher im Auftrag Gottes alles gemacht hat, erlebt plötzlich, dass er nichts mehr machen kann. Er ist ausgebrannt, er ist machtlos und er will nicht mehr. Und er erhält, so sein Eindruck, als Dank für all sein Wirken das Todesurteil. Aber auch er selbst hat den Wunsch zu sterben. Kennst du das? Bei uns in Deutschland ist es sicherlich nicht die Verfolgung um des Glaubens willen. Bestimmt kein drohendes Todesurteil, das dich erwartet. Aber vielleicht sind es Nachstellungen, Unterstellungen, Anschuldigungen, dass deine Arbeit oder du als Mensch nicht gewürdigt wirst. Du hast dich eingesetzt, du hast geschuftet, gerackert, gekämpft, gemacht und getan. Und du kommst an einen Punkt, wo du merkst, ich komme nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Du bist enttäuscht am Ende deiner Kräfte. Ausgebrannt, Burnout. Eine krasse Geschichte. Elia erlebt den ersten in der Menschheitsgeschichte dokumentierten Fall eines beruflichen Burnouts. So kann man das sagen. Und ich bin so dankbar, dass gerade diese Geschichte in der Bibel steht, dass auch ein Mann wie Elia, ein Glaubensheld, seine Grenzen hat, enttäuscht und entmutigt sein darf, in einer Krise steckte. Und ich kann mich so gut hineinfühlen, Elia. Selten hat ein Bibeltext in mein persönliches Leben, in meine persönliche momentane Situation so hineingesprochen wie dieser. Ich erlebe schon seit einiger Zeit eine schwierige Phase meines Lebens, die mich unsicher macht. Mir ist vieles zu viel. Deshalb habe ich Miriam gebeten, die Moderation zu übernehmen, obwohl ich heute dran wäre. Vielen Dank nochmal. Und ich bin gespannt, was mich diese Zeit lehren wird. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Bitte betet für mich. Zurück zum Text. Und so flüchtet Elia zunächst nach Beerscheba in Juda, und dann tiefer in die Wüste. Hier sieht man übrigens ein Foto aus der Wüste Negev. So sieht es dort aus. Einen solchen Ausblick könnte auch Elia gehabt haben. Er flüchtet ganz allein in die Wüste, denn er lässt seinen Diener in Beerscheba zurück. Ganz allein. Wüste. In der Wüste war man damals nur, um durch die Wüste hindurchzugehen. Wüste gilt in der Bibel oft als Ort der Gottesferne, als Gebiet und Reich des Teufels, wo der Teufel wohnt. Wir erinnern uns daran, Jesus wurde in der Wüste vom Teufel versucht. Und Elia geht bewusst in die Wüste, um mit seinem Leben abzuschließen. Nur so erklärt sich meines Erachtens, dass er alleine geht, keine Nahrung mitnimmt und vor allem kein Wasser bei sich hat. Er will sterben. Wüste. Dieser Begriff hat auch bei uns eine hauptsächlich negative Bedeutung. Etwas ist wüst, weil es böse, weil es schlecht ist, weil es ein Durcheinander gibt. Oder wir meinen mit Verwüstung, dass etwas durch Fremdeinwirkung unmenschlich gemacht wurde. Wir denken an die Flutkatastrophe im Ahrtal im letzten Jahr oder ganz aktuell und auch furchtbar die Verwüstung durch den Krieg, der sich im Moment in der Ukraine zeigt. Verwüstung durch Bombenanschläge, aber auch Verwüstung im Umgang, im menschlichen Umgang miteinander. Wenn wir weiterlesen, sehen wir aber auch, dass die Wüste ein Ort der Begegnung mit Gott sein kann. Wüstenzeiten können zu Zeiten werden der Reinigung und Vorbereitung. Dann, wenn wir lernen oder wieder neu lernen, auf die Kraft Gottes und nicht auf die eigenen Stärken zu setzen. Diese Geschichte soll uns zeigen, dass Gott da ist, dass er dem Elia und auch uns entgegengeht in den wüsten Zeiten unseres Lebens. Lassen wir uns doch darauf ein. Und Elia erhält hier einen ersten Teil einer neuen Selbsteinschätzung. Bisher hatte er immer gedacht, ich bin ein großer Prophet, ich bin ein herausragender Mensch, ein Typ, der von Gott so gesegnet ist, der besser ist. Und Elia empfand sich besser als seine Vorfahren und Mitmenschen. Das machte ihn arrogant. Und jetzt muss er erkennen, wie er wirklich ist. Abgründe tun sich hier auf. Trauer, Selbstmitleid und Todeswunsch sind die Reaktionen auf dieses falsch verstandene und die falsch geglaubte Vorstellung als ein Werkzeug Gottes. Elia wird in der Wüste von Gott bewahrt, vor wilden Tieren, vor Hitze und Kälte. Mehr noch, Gott sorgt dafür, dass Elia in der Wüste durch Essen und Trinken wieder zu Kräften kommt. Gott versorgt körperlich mit Brot und Wasser und durch sein Wort hier in der Anrede durch einen Engel. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Sei es ein Wort der Ermutigung, des Trostes oder auch der Ermahnung. Auch davon leben wir, das hält uns Menschen am Leben. Und so hat Elia die Kraft, sich auf diesen langen Weg zum Berg Horeb zu machen. Dort angekommen begegnet er Gott. Gott wirft Elia nicht vor, dass dieser ausgebrannt ist und am Boden sich befindet. Aber er stellt ihm die Frage, was willst du hier, Elia? Von der Bedeutung heißt diese Frage, was denkst du, Elia, weshalb ich dir diesen langen Weg zugemutet habe und du jetzt hier an diesem Ort bist? Ich denke, Elia brauchte diese 40 Tage der Vorbereitung, des Fastens, des In-sich-Gehens, um diese Frage in Anführungszeichen richtig oder überhaupt beantworten zu können. Und Elia antwortet, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Und da schwingt so die Frage mit, und was habe ich jetzt davon? Was hat es mir denn gebracht? Ich bin ausgebrannt und des Lebens müde. Mir hat man ein Todesurteil verkündet. Ich bin mir sicher, Elia hat hier nicht nur leise geantwortet, sondern da steckt viel Leidenschaft in dieser Antwort drin. Gott kennt unsere tiefsten Empfindungen besser als jeder Mensch. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben. Komm mit deiner Enttäuschung, mit deinen Fragen, mit deinen Sorgen, deinem Unverständnis zu Gott. Sei Gott gegenüber ganz ehrlich. Sag ihm, schrei es heraus, was dich hilflos macht und wütend, worüber du enttäuscht bist, ärgerlich und auch sonst, was dich bewegt und umtreibt. Und dann antwortet Gott. Er fordert Elia auf, aus seiner Deckung, aus seiner Höhle herauszukommen. Er fordert Elia auf, sich aufzumachen, um ihm zu begegnen. Was nun folgt, erinnert mich an einen Abend im Juli 2016, als einige von uns Männern der Gemeinde Bergwandern waren. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Es war bereits dunkel und wir saßen auf der Terrasse vor der Hütte, in der wir übernachtet haben, als plötzlich ein gewaltiges Gewitter aufzog. Es war ein beeindruckendes Naturschauspiel, was sich da zwischen den Bergen abspielte. Blitze durchzogen den Himmel, Donner grollte, vom Echo mehrfach verstärkt und es regnete. Es war gigantisch. Und wir waren mittendrin in diesem Szenario. Elia sieht nacheinander drei Naturgewalten aufziehen. Zunächst kommt ein Sturm, der Berge zerriss und Felsen zerbricht. So wie im Sturmwind vor dem Regen, den Elia dem Ahab prophezeit hatte. Man könnte erwarten, dass Gott sich so ankündigt. Doch Gott ist nicht im Sturm. Dann das Erdbeben. Man könnte erwarten, dass Gott sich so ankündigt. Doch Gott ist nicht im Erdbeben. Dann das Feuer, so wie das Feuer, das den Opferstier auf dem Karmel verzehrte. Man könnte erwarten, dass Gott sich so ankündigt. Doch Gott ist auch nicht im Feuer. Elia bläst der Wind entgegen. Er ist geblendet vom Feuer, die Ohren dröhnen vom Donnerknall. Sein Mund ist trocken und der Magen leer. Er wird durch das Erdbeben durchgeschüttelt und nimmt dies alles nach 40 Tagen Fasten sehr intensiv war. Und dann offenbart sich Gott im leisen Wind und spricht. Elia hat das Säuseln des Windes als eine neue Offenbarungsart Gottes erkannt und ist deshalb vor Gott getreten. Ich habe mir so gedacht, wie oft erwarte ich, dass Gott mit Macht in mein Leben oder in das Leben eines anderen hineinredet. Dass Gott gewaltig wirkt, so dass man es auch verstehen kann. Doch Gott handelt auch in der Stille und im Stillen. Voraussetzung dafür ist, dass man Gott sucht. Dass man Gott anruft und ihm antwortet. Gottes Handeln, Reden und Tun erwartet. Und dieser Wind des Säuselns, so habe ich gelesen, weist auf Gottes Gnade hin. Sie gilt dem Elia und jedem von uns hier und heute und für alle Zeit. Nicht Tod, sondern Liebe. Nicht Härte, sondern Barmherzigkeit. Nicht Verurteilung, sondern Freispruch. Gnade eben. Danach stellt Gott nochmals die Frage, was willst du hier, Elia? Und Elia sagt noch einmal, dass er mit Leidenschaft für Gott eingetreten ist, um die Abtrünnigen zu retten. Er klagt das Volk und dessen Führer an. Sie, das Volk haben, sie, die Propheten haben, den Bund verlassen, Altäre niedergerissen, Propheten getötet. Dieser erneuten Aussage schwingt mit, dass sich Elia wieder von aller Schuld reinwaschen
und sich als vorbildlich darstellen will. Kennen wir das? Ich kenn's. Und er betont auch als einer noch einmal, dass er als einziger übrig geblieben ist und dass man ihn nun töten will. Nachdem Elia nochmals seine Not ausgesprochen hat, schenkt Gott einen Wendepunkt und neue Perspektiven. Es ist schon bezeichnend, dass Elia und auch uns oft in den Niederungen unseres Lebens eine neue Chance von Gott gegeben wird. Und das macht mir Mut. Für Elia, damals hieß das, er soll wieder zurück durch die Wüste und das Nordreich Israel, um neue Aufträge zu erfüllen. Zwei Männer zu Königen und Elisha zu seinem Nachfolger als Propheten salben. Als sich Elia aber zum Richter des Volkes aufgeschwungen hat, muss er sich von Gott anhören, dass er als Prophet abgesetzt wird. Gott kündigt dem Elia das Ende seiner beruflichen Tätigkeit, aber auch seines Lebens an. Elia nimmt den Auftrag Gottes an und salbt Elisha zu seinem Nachfolger. Elisha aber ist es, der die beiden Könige einsetzt. Und Elia bekommt noch eine weitere Perspektive. Gott macht ihm und auch uns klar, du bist nicht der Einzige, der die Fahne hochhält und leidet. Da gibt es noch mehrere andere tausend, die für die Sache Gottes kämpfen und sich für Gott einsetzen. Lass dir heute zeigen, dass du nicht allein auf weiter Flur stehst und kämpfst. Und dann komm heraus aus deiner Höhle, aus der Defensive. Wir stehen nie alleine da. Es gibt Brüder und Schwestern im Herrn, die mit uns sind, auch hier in diesem Raum. Und nutzen wir doch das Angebot des Gebets und der Aussprache im Anschluss an den heutigen Gottesdienst. Das ist so wertvoll. Vielleicht muss Gott auch in unserem Leben ein möglicherweise selbstgefälliges Kunstwerk oder Lebenskonzept zerstören. So wie der Lehrmeister von Michelangelo. Dann, wenn wir denken, dass wir besser sind als die anderen. Dann, wenn wir uns zu sehr auf uns anstatt auf Gott verlassen. Vielleicht muss da wirklich etwas zerbrochen werden, damit Neues wachsen kann. Auch neue Hingabe für Gott. Das tut weh und das kann ein langwieriger Prozess sein. Aber lassen wir uns ein auf Gott mit Leidenschaft der Leidenschaft und erwarten wir, dass er uns auch neue Perspektiven schafft. Immer wieder. Amen.